D-Radio Wissen 100.
Es ist ein Ungetüm, das sich da durch die Landschaft frisst. Bagger 289 im Tagebau Hambach zwischen Köln und Aachen. Und das Ungetüm hat Appetit. 240.000 Tonnen kann es täglich bewegen. Selbst wiegt es 12.000 Tonnen und es holt die Kohle aus dem Boden, aus der in Kraftwerken Strom gemacht wird. Dieses Monster frisst langsam aber sicher alles, was im Weg ist. Verlassene Dörfer, Felder und Wälder. Da, wo einmal die größte Waldfläche Nordrhein-Westfalens war, da ist jetzt ein unvorstellbar großes Loch, so groß wie Sylt, gebuddelt für klimaschädliche Stromerzeugung, doppelte Zerstörung irgendwie. Und spätestens, seitdem nicht mehr nur irgendwelche Ökos von der Energiewende sprechen, seitdem sogar die CDU-Kanzlerin Braunkohlestrom für ein Auslaufmodell hält, wirkt das ja alles irgendwie strange, oder? Was kann man da machen? Ökostrom beziehen, das wäre ein Anfang. Es geht aber auch eine Nummer radikaler. Vera Pache ist für die 100 in den Hambacher Forst gegangen, in ein Gebiet, das schon dem Stromkonzern RWE gehört, auf das sich die Bagger zufressen. Vera trifft dort Menschen, die den Wald retten wollen, durch Baumbesetzung. Sie wollen den Bagger aufhalten.
Also wir sind hier jetzt in Oaktown, das ist die eine von zwei Waldbesetzungen, und stehen direkt vor dem Baumhaus, in dem ich jetzt seit einem Jahr lebe.
Das ist Victoria, Waldbesetzerin, Aktivistin im Hambacher Forst. Das Baumhaus, das sie mir zeigt, liegt so hoch über uns, dass ich es durch das dichte Blattwerk der Bäume kaum erkennen kann.
Es sind 20 Meter Höhe, von daher schon eine etwas andere Welt als hier unten. Du siehst alle möglichen Tiere, natürlich vor allen Dingen Vögel und Eichhörnchen. Außerdem lebt eine Haselmaus auch in meinem Baumhaus. Und wir verstehen uns ganz gut. Ich lege ihr immer ein bisschen was hin, damit sie nicht irgendwie auf die Idee kommt, Seile anzufressen oder so. Das klappt bisher ganz gut. Hier oben würde ich auch hoffentlich sein, wenn die Polizei kommt, um zu räumen.
Warum hoffentlich?
Es ist, glaube ich, so eine persönliche Sache, weil ich jetzt schon seit einem Jahr hier lebe und ich versuchen will, sozusagen diesen Baum so weit wie möglich noch zu umkämpfen. Also mit den Mitteln, die ich halt habe. Es ist ihnen halt einfach so schwer wie möglich zu machen, den Baum zu räumen. Und ich weiß von meiner Widerstandskraft und da weiß ich natürlich nicht, wie weit die bei anderen Leuten geht. Deswegen hoffe ich, dass ich hier oben bin.
Victoria ist 21 Jahre alt, trägt schwarze Klamotten und hat ihre Haare unter eine Wollmütze gesteckt. Sie stapft in dicken Wanderstiefeln durch das Laub. Es duftet nach frischem Grün und moderigem Waldboden. Seit 3 Jahren lebt Victoria hier zusammen mit anderen Waldbesetzern im Hambacher Forst.
Ich wurde bisher jetzt 3-mal aus dem Baum geräumt. Das heißt, dass ich 3-mal morgens aufgewacht bin und die Polizei stand unterm Baum. Und ich wusste, okay, jetzt mache ich mich fertig für die Räumung. Und dieses Baumhaus, in dem ich seit einigen Monaten gelebt habe, wird nach dieser Räumung halt nicht mehr sein. Das ist mein letzter Morgen in diesem Baumhaus.
Ich würde mir das Haus gerne von innen ansehen. Aber um ins Baumhaus zu kommen, bräuchten wir Klettergurte und die haben wir gerade nicht dabei. Außerdem regnet es Bindfäden. Darum unterhalten wir uns in der Infohütte, die die Waldbesetzer auf einer Wiese am Waldrand errichtet haben. Etwa 20 bis 30 Menschen leben hier seit 2012 im Wald und auf der Wiese. Aber so ganz genau lässt sich das nicht sagen. Es ist ein Kommen und Gehen. Im Winter sind es weniger, im Sommer sind es mehr. Manche bleiben vielleicht nur ein paar Wochen, andere wohnen hier länger, so wie Victoria. Baumhäuser, Waldbesetzer, das, was sich zunächst vielleicht ein bisschen romantisch anhört, nach fröhlichem Hippie-Leben im Einklang mit der Natur, hat einen sehr konkreten und sehr politischen Hintergrund. Es geht um den Braunkohletagebau zwischen Köln und Aachen, der größte in Europa. Tagebau heißt, dass die Erde abgetragen wird, bis man an die Kohle gelangt. In Hambach ist die Grube mit 85 Quadratkilometern flächenmäßig fast so groß wie die Nordseeinsel Sylt.
Es sind so Maße, die kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also viele Leute, die da hinkommen, vergleichen das mit Mordor von Herr der Ringe. Es ist halt eine einzige Sandwüste in gewisser Weise.
Der Tagebau liegt vielleicht 1 oder 2 Kilometer Luftlinie vom Camp entfernt. Die Maschinen sind im Wald und auf der Wiese immer zu hören. An den Eingängen zur Baustelle hängen Schilder. Betreten absolut verboten. Vom Energiekonzern RWE eingesetzte Sicherheitsleute patrouillieren hier. Auf der gegenüberliegenden Seite des Lochs ist das anders. Da hat RWE Aussichtspunkte eingerichtet. Touristen und Menschen aus der Umgebung können hier von Liegestühlen aus einen Blick auf den Braunkohletagebau werfen. An der tiefsten Stelle misst die Grube etwa 450 Meter. Wenn man den Kölner Dom zweimal übereinander stapelt, dann würde die Spitze oben immer noch nicht rausgucken. Die Dimensionen sind schwer zu beschreiben. Als ich davor stehe, erinnert mich das Loch an eine riesige Badewanne, in der mehrere Spinnen sitzen. Die Braunkohlebagger, die dort Tag und Nacht arbeiten. Und manchmal sieht man dann etwas, das sich bewegt. Aber es hat nicht einmal die Größe eines Flohs im Vergleich zu den Spinnenbaggern. Und erst wenn ich ganz genau hinschaue, wird mir klar, dass sich dort gerade ein fetter Geländewagen durch den Sand schiebt. Dieses Loch ist der Grund, warum Victoria hier ist.
Ein Freund von mir hat schon hier gelebt und hat mich angerufen und gesagt, ich soll mal vorbeikommen. Und damals wusste ich auch noch überhaupt nichts über Braunkohle oder wozu man das macht und so weiter. Also ich wusste, dass es irgendwie was mit Energie zu tun haben muss. Dann bin ich halt mal hergekommen und wollte eigentlich nur für 3 Tage bleiben und habe dann das Loch gesehen. Und dann war eigentlich für mich relativ klar, dass ich damit nicht leben kann und dass ich das lohnenswert finde, dafür zu kämpfen, dass dieser Wald eventuell nicht abgeholzt wird, bestenfalls. Aber auf jeden Fall dieses Thema mehr publik zu machen, in die Aufmerksamkeit der Gesellschaft zu drücken.
Victoria heißt übrigens nicht wirklich Victoria. Genauso wie die anderen Aktivisten, mit denen ich spreche, hat sie sich einen Namen ausgedacht. Später erfahre ich, dass sich die meisten Aktivisten nicht einmal untereinander mit richtigem Namen kennen, um sich bei Konfrontationen mit der Polizei zu schützen.
Und das ist ein Gerüst aus Haselnusszweigen.
Das ist Daniel.
Die im Boden verankert sind und mit Planen überdeckt wurden.
Er lebt auf der Wiese in einem Bau, der aussieht wie ein mit Planen abgedeckter Hügel. Iglu nennt er die Konstruktion, in der er wohnt.
Und Planen sind in dem Fall halt auch Zelte, die letztes Jahr im Herbst stehen geblieben sind und teilweise auch vom Sturm zerrissen waren. Also es ist mehr eine Notlösung.
Verwenden, was die anderen nicht mehr brauchen oder gar wegschmeißen. Das gehört grundlegend zur Philosophie der Aktivisten, die auf der Wiese und im Hambacher Forst leben. Ihr Gemüse bekommen sie zum Beispiel von 2 Bauernhöfen, die ihnen das geben, was sich nicht mehr verkaufen lässt. Oder sie holen sich Lebensmittel aus den Müllcontainern von Supermärkten. Da finden sie dann Waren, die abgelaufen sind, aber noch lange nicht verdorben. Daniel lädt mich auf einen Kaffee ins Iglu ein. Es hat einen Boden aus Holz und ist unerwartet hell. Die milchigen Planen lassen viel Licht herein.
Ich bin im Westen Kölns aufgewachsen, wo diese riesige Stromleitung von RWE durchläuft und auch der Randkanal. Das ist der Kölner Randkanal, ist ein Grundwasserkanal, der hier dazu dient, diese Grube trocken zu legen. Das war so die Umgebung und RWE ist nicht wegzudenken aus meiner Kindheit. Ich glaube, wir sind da über diese Wachsmalfarbe. Braunkohle wird dann einem gezeigt. Das ist ein ganz tolles Ding, weil man kann da auch Bilder mitmalen. So, also es fängt in der Grundschule an. Man lernt, dass RWE der Grundversorger ist, dass alles super ist, was die machen. Und hier sieht man, dass es ganz anders ist. Und das ist eigentlich auch der Grund, als ich erfahren habe, dass wirklich so schöne Sachen wie hier zerstört werden, dass ich mich da anschließe.
Zum einen ist halt der Wald für mich ein ganz klares Beispiel, wie halt Geld über Leben gestellt wird in dieser Gesellschaft. Zum anderen aber auch ein Ort, ich habe jetzt halt schon echt viel Zeit verbracht, sehr viele sehr schöne Momente gehabt und das ist halt ein Ort, mit dem ich halt echt sehr viel verbinde und der mir echt sehr wichtig geworden ist.
Tom ist noch ein Baumbesetzer, der sich dazu gesellt hat. Während es draußen regnet, kocht Daniel Kaffee auf einem Spirituskocher. Jetzt im Frühling ist es hier drinnen total gemütlich, aber die beiden haben auch den Winter im Hambacher Forst verbracht. Ich stelle mir das irre kalt vor, so ohne Heizung und warmes Wasser.
Also die meisten Baumhäuser sind gut isoliert. Und ansonsten nimmt man noch einen zweiten Schlafsack mit und noch ein paar Decken. Dann geht das eigentlich schon ganz gut. Es waren ein paar Nächte halt blöd, dass halt das Wasser gefroren ist, dass halt morgens aufgewacht ist und die Wasserflaschen halt alle zugefroren waren. Aber da hat man einfach am nächsten Tag dann die Wasserflaschen mit in den Schlafsack genommen. Und hat das auch gepasst, also es geht schon.
Ich habe den Winter hier verbracht, in der Hütte, dem Iglu. Und wie man sieht, hier ist keine Feuerstelle. Also auch auf dem Baum gibt es ja nur Kocher. Das ist der Spirituskocher, der mich gerettet hat. Und ich habe festgestellt, die Wärme von innen ist wichtiger als die von außen. Also viel Tee, Ingwertee. Das Müsli kann man warm essen. Also wir hatten dann zwar immer Jacken an und es ist auch so, dass man nachts Kleidern schläft und ein Iso oder 2 Matten hat und einen Schlafsack. Aber man hält das locker aus.
Ganz ehrlich, gefrorene Wasserflaschen am Morgen oder die ganze Zeit in Klamotten schlafen, für mich wäre das ein Albtraum. Auf der anderen Seite haben sie Tag und Nacht direkt die Natur vor der Nase. Diesen wirklich alten Wald mit verwunschenen Orten, wo sich zwischen Hainbuchen und Stieleichen ein kleiner ruhiger Weiher breit gemacht hat. Maiglöckchen sprießen. Und von der Wiese aus blickt man über weite Felder. Nichts, was die Sicht begrenzt. Ich muss schon noch zugeben, dass ich das ein bisschen bewundere, wie die Waldbesetzer hier leben. Es wird ständig so viel darüber gesprochen, dass wir dringend unseren CO2-Verbrauch verringern müssten. Und die hier, die machen das einfach. Ohne sich zu beschweren und, das finde ich besonders bemerkenswert, ohne mich mit ihrer Mission ständig bekehren zu wollen.
Unsere Kritik ist eher, dass es auch ein bescheidenerer Lebensstil möglich ist. Also wir machen jetzt natürlich das Extrem. Es ist keinem zumutbar, auf dem Holzboden im Winter zu schlafen ohne Heizung. Ne? Und fließendes Wasser, Strom gibt es hier nicht. Aber wir zeigen dadurch, dass es geht, dass es auch ein bisschen weniger funktioniert. Und ich glaube, es ist nicht schlimm, wenn man sagt, ich möchte mal einen Tag in der Woche kein Fleisch essen. Oder jetzt nur als Beispiel.
Es geht hier um so vieles. Um Konsum, ums Zusammenleben, um Energie. Und für die Waldbesetzer hängt das alles zusammen mit dem Braunkohletagebau. 1978 haben die Bagger angefangen zu graben. 1984 haben sie die erste Braunkohle erreicht. Das Loch, aus dem die Kohle kommt, wandert dabei sozusagen. Vorne werden Erdmassen weggebaggert und dann wird die Kohle abgebaut und hinten wird es zum Teil wieder aufgeschüttet. Irgendwann, nach 2045, soll das verbleibende Loch mit Wasser aufgefüllt werden. Geplant ist ein sehr großer künstlicher See, einer der größten in Deutschland. Wenn es nach den Plänen des Energiekonzerns RWE läuft, verschwinden bis dahin noch etliche Dörfer, Felder, der Rest vom Hambacher Forst und die Wiese, auf der die Waldbesetzer ihr Camp aufgeschlagen haben. Die Baumhäuser sind ein Versuch, die Abholzung des Waldes zu verhindern oder zumindest zu verzögern. Denn solange Menschen auf den Bäumen sind, können die natürlich nicht gefällt werden. Darum schauen die Waldbesetzer, dass jede Nacht jemand in den Baumbesetzungen schläft.
Gestern Abend, als ich zum Baumhaus gegangen bin, habe ich insgesamt 5 Tiere getroffen. Es war echt wunderschön, ein paar Rehe, dann insgesamt 2-mal Wildschweine. Einmal ist ein Wildschwein auch in mir, ich habe es halt schon rascheln gehört, aus weiter Entfernung. Habe ich mich hingehockt, weil ich wusste nicht genau, was es ist, ob es vielleicht jetzt irgendwelche Menschen sind oder Tiere. Und dann kam es halt näher, hat geraschelt, war ungefähr 5 Meter weg von mir. Habe ich dann kurz angeguckt und dann ist es halt entspannt einfach weitergegangen. Und es ist einfach wunderschön und dann halt einen Baum hoch einzuschlafen und am nächsten Morgen aufzuwachen. Und das Erste, was man sieht, halt den Wald, das Grün, das Leben. Das ist schon echt sehr schön, den Vogel zuzugucken. Je nachdem, in welchem Baumhaus man schläft, springen die Vögel morgens über einen drüber. Das ist halt diese Verbindung zum absoluten Leben, ja.
Also du solltest nicht länger als 15 Minuten bewegungslos im Seil rumhängen, weil dann wird es kritisch, weil dann natürlich deine Arterien ins Wasser abgeschnürt werden. Aber in der Regel bewegst du dich ja.
Victoria klettert jeden Tag mehrmals in ihr Baumhaus. Geduldig erklärt sie mir, wie das mit dem Klettern funktioniert. Heute will ich endlich auch versuchen, in eine dieser Hütten zu kommen. Es ist nicht Victorias Baumbesetzung, sondern die von Clumsy, weil sie mit etwa 15 Metern nicht ganz so hoch oben liegt wie die anderen. Victoria klettert vor. Dabei ist der volle Körpereinsatz gefragt. Trotzdem ist sie schnell wie ein Eichhörnchen. Bei mir dauert es etwas, bis ich mich vom Waldboden aus in die Krone gehievt habe. Aber schließlich werde ich belohnt mit dem Einblick in das wohl schönste Baumhaus, das ich je gesehen habe. Es hat richtige Fenster, Bett, Tisch, Stühle und sogar ein Ofen steht hier oben.
Das Geile ist halt auch, dass du so gut kochen kannst mit so einem Ofen.
Echt? Geht es gut?
Ja.
Sind die alle so ausgestattet, die Baumhäuser?
Nee, nicht so. Also das hier ist schon sehr, sehr deluxe. Also ich habe bei mir halt einen kleinen Gaskocher. Und damit koche ich auch manchmal. Von daher habe ich auch sowas wie Nudeln und sowas habe ich auch. Aber das ist nicht unbedingt die Norm.
Oh, es ist geil. Das ist echt voll schön hier. Mit Balkon sogar.
Und Erdbeeren auf dem Balkon.
Nein. Das Baumhaus übertrifft absolut meine Erwartungen. Es ist der wahr gewordene Kindheitstraum. Das Bett, eine Matratze und richtiges Bettzeug, nicht wie ich dachte Schlafsack und Isomatte, steht in einer Ecke, die zu 3 Seiten große Glasfenster hat. Die Fenster bieten beim ersten Augenaufschlag ein fantastisches Panorama in das Grün der Baumkronen. Es ist ein bisschen wie bei Astrid Lindgren, wie Kinder aus Bulabü oder Pippi Langstrumpf. Aber ganz so niedlich ist die Geschichte dann doch nicht. Vermutlich wird auch dieses Baumhaus irgendwann demnächst wieder geräumt. So wie beim letzten Mal. Ende März 2014.
die andere Person, mit der ich in dem Baumhaus gelebt habe, wir waren halt schon wach. Dann so gegen 7:30 ungefähr haben wir dann halt Geräusche unten gehört. Dann haben wir runtergeguckt und dann haben wir gerade gesehen, wie schon so ein paar Polizistinnen da unten standen und den Umkreis, so einen Radius von, weiß ich nicht, vielleicht 20, 30 Metern um das Baumhaus herum mit rot-weißem Flatterband abgesperrt haben. Und dann war klar, okay, jetzt werden sie räumen. Aber in der Regel hast du dann halt erstmal Zeit, weil sie so einfach so schnell kommen sie halt nicht hoch.
Es ist ein frischer Frühlingsmorgen. Die Sonne schiebt sich manchmal hinter den Wolken hervor. Die Blätter der Bäume sind noch zart und versperren den Blick zum Boden nicht. Victoria ist nicht überrascht. Es ist das, womit die Baumbesetzer im Hambacher Forst jeden Tag rechnen müssen. Und Victoria kennt die Prozedur. Es ist mittlerweile die dritte Räumung, die sie miterlebt. Sie weiß, sie hat noch Zeit, um ihr Müsli zu essen, Zeit, um den Anwalt anzurufen, Zeit zu überlegen, welche Sachen sie in ihre Tasche packen will und Zeit zu überlegen, was man jetzt noch machen kann. Auch wenn klar ist, in dieser Situation geht nicht mehr viel.
Bei uns war das halt so, dass wir dann das Baumhaus selber verlassen haben und so weit wie möglich hoch in die Krone geklettert sind.
Speziell ausgebildete Polizisten klettern dann hinterher und versuchen, Victoria und den anderen Besetzer aus dem Baum zu holen.
Für mich ist es dann so, dass ich denen klipp und klar sage, ich bin nicht gewalttätig oder sowas, aber ich kooperiere auch nicht. Also muss man sich das vorstellen, wie wenn sie einen Sack aus 20, 25 Meter Höhe halt runterbuxieren müssen, irgendwie, der absolut nicht mithilft oder sich irgendwie selber um seine Sicherheit kümmert. Und sie fahren dann die Hebebühne so nah wie möglich an dich heran. Und dann wirst du da in diese Hebebühne buxiert und nach unten gefahren.
Als ich mich wieder auf den Weg nach unten mache, wünsche ich mir auch eine Hebebühne. Das Abseilen ist definitiv schwieriger als das Raufklettern. Und auch meine Höhenangst macht mir echt zu schaffen. Aber schließlich komme ich heil unten an. Naja, von ein paar Blasen an den Händen abgesehen. Und mit einem noch größeren Respekt vor denjenigen, die da mehrmals am Tag auf- und absteigen. Für Victoria hat sich die Sache dann am Boden meistens noch nicht erledigt. Beim letzten Mal ging es auf die Wache nach Düren.
Bei mir war es dann immer so, dass ich auch auf der Wache nicht kooperiere. Also ich laufe auch nicht und sowas. Das heißt, dass sie mich immer tragen müssen. Beim letzten Mal jetzt war das so, dass sie dann mich da in diesen Behandlungsraum gebracht haben. Der eine Polizist hat sehr geschimpft, der andere hat gesagt, ach komm und sowas. Der hat sich als gelassen gegeben. Er hat die Behandlung durchgeführt. Das heißt, Fingerabdrücke nehmen. Und da lag ich dann auf dem Boden und ich habe mich dann auf meine Arme gerollt, um die ein bisschen geschützt zu haben sozusagen, dass sie da nicht so einfach rankommen. Und da ist bei ihm ein Schalter umgedreht. Da hat er sofort rumgeschrien und hat gesagt, es wären immer die Frauen bei uns. Und was überhaupt nicht stimmt.
Und dann hat er sich noch andere Polizisten und Polizistinnen zur Hilfe geholt.
Irgendwann hat er dann eine Schere genommen, um mit diesen Schlaufen meine Finger so auszuhebeln sozusagen, dass ich die nicht mehr bewegen kann. Das hat aber nicht funktioniert. Dann irgendwann haben sie es gelassen, weil es einfach nicht geklappt hat. Und dann haben sie halt noch versucht, Fotos von mir zu machen, wo ich halt die Augen zugekniffen habe und Grimassen geschnitten habe.
Ich stelle mir diese Szene wie im Film vor. Die schmale Victoria, die eine halbe Polizeistelle in Aufruhr versetzt, mit Grimassen und völliger Verweigerung. Und das wegen ein paar Baumhäusern. Mich bringt das ein bisschen zum Schmunzeln, aber gleichzeitig weiß ich, lustig ist es überhaupt nicht.
Ich habe mich halt die ganze Zeit ziemlich ruhig verhalten und habe so ein bisschen versucht, die Ruhige zu sein und die Coole zu spielen, so ungefähr. Aber ich glaube, manchen von denen ist halt gar nicht bewusst, was das für uns bedeutet, sowas zu machen und sowas auf sich zu nehmen, weil wir machen das ja nicht aus Spaß. Und mehr oder weniger wissen wir, was uns erwartet, wenn wir auf die Polizeiwache genommen werden. Und es ist einfach nicht angenehm, so eine ED-Behandlung, wenn du danach blaue Flecken überall hast und irgendwelche Schürfwunden und so weiter.
Und dann wird Victoria wieder freigelassen, weil so eine Baumbesetzung nicht gravierend genug ist, um sie länger festzuhalten. Während Victoria das erzählt, merke ich an ihrem Blick, der irgendwo weit in der Ferne schwebt und irgendwie düster geworden ist, dass ihr die Gedanken an die Polizeiwache sehr nahe gehen. Gleichzeitig ist klar, jeden Tag aufs Neue besteht die Möglichkeit, dass beim Aufwachen unten die Polizei vor ihrem Baumhaus steht.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich momentan eine Räumung verkraften würde. Es zehrt halt schon. Man muss halt echt eigentlich auf sich aufpassen und ich glaube, ich habe ein bisschen zu wenig auf mich aufgepasst.
Wir sitzen unter der Eiche mit dem Baumhaus. Manchmal fallen ein paar Sonnenflecken auf den Waldboden. Für Victoria sind diese krassen Gegensätze Lebensinhalt. Auf der einen Seite dieses unmittelbare Leben in der Natur und auf der anderen Seite die Bereitschaft, mit der Polizei aneinander zu geraten. Victoria sagt, für sie steckt dahinter die absolute Sicherheit, dass sie das Richtige tut.
Dadurch, dass es halt so was Direktes ist, zum einen, weil du direkt versuchst, das Übel zu verhindern und gleichzeitig auch direkt so eine Art Gegner namentlich auch vor dir hast. Auch wenn nicht alle Arbeiter bei RWE Feind wären, ganz im Gegenteil. Also die sind weder Freund noch Feind, weil viele von denen einfach nur einfache Leute sind, die einfach einen Job brauchen.
Wir verabschieden uns. Die Sonne glüht tiefrot über den Gerstenfeldern. Auf der Wiese hat irgendjemand im Küchenzelt für alle gekocht. Als ich mein Fahrrad nehmen und zurück zur Bahnhaltestelle fahren will, ist es weg. Ein Wiesenbewohner holt damit gerade Gemüse beim Bauern. Also sitze ich noch ein bisschen rum und warte. Die Abendstimmung ist hier total friedlich. Aber dass es nicht für immer so sein wird, verkündet das kontinuierliche Brummen der Braunkohlebagger, das hier Tag und Nacht zu hören ist.
Sie werden irgendwann aus den Bäumen geholt und dann werden sie wiederkommen. Vera Pache war bei den Baumbesetzern im Hambacher Forst.
D-Radio Wissen 100.